Guten Tag, heute ist Freitag, Karfreitag, der 2. April. Auch heute Daily Meditations. Denn wir folgen der Chronologie des Lukas. Wir sind auf dem Kreuzweg. Simon trägt den Querbalken von Jesus und sie gehen zur Hinrichtungsstätte. Lukas 23, 32 bis 49. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. So kamen sie zu der Stelle, die Schädel genannt wird. Dort kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher, den einen rechts, den anderen links. Alle vier Evangelien erzählen von zwei Männern, die mitgekreuzigt werden. Wahrscheinlich waren es Zeloten, also Juden, die aufgrund ihres Glaubenseifers für Adonai keinen anderen Weg sahen, als mit Gewalt für die Befreiung des gelobten Landes gegen Rom zu kämpfen. Zur Kreuzigung. Als griechischsprachiger Schriftsteller überliefert uns Lukas nicht den hebräischen Namen der Hinrichtungsstelle. Das wäre Golgotha oder mit Luther Golgatha. Lukas deutet, der Ort wird Schädel genannt. Das bedeutet, dass der Ort wohl ein glatter Hügel war, wie ein Schädel, eine Bergkuppe, vielleicht in der Nähe eines Steinbruchs. Ein erhöhter Ort mit einem sichtbaren Felskopf. Und vielleicht schimmert in dem Namen auch durch, dass da viele, viele menschliche Knochen herumlagen. Ob der heute den Israel-Pilgern konkret gezeigte Golgotha-Felsen tatsächlich der Ort der Kreuzigung Jesu war, lässt sich nicht mehr sagen. Ich werde mir das irgendwann einmal vor Ort anschauen und euch dann meine Meinung dazu sagen, wenn ihr sie denn wissen wollt. Wichtiger ist, dass von drei Gekreuzigten der mittlere der schlimmste ist. Und wer hängt in der Mitte? Richtig, Jesus. Wichtig ist auch die Frage, wer kreuzigt Jesus eigentlich? Im Text heißt es ganz einfach sie, grammatikalisch. Natürlich sind damit die römischen Legionäre gemeint. Aber genau das hätte Lukas auch so schreiben können. Tut er nicht. Er wählt diese dezente grammatikalische Formulierung. Unser Schriftsteller macht das nicht zufällig. Und am allerwichtigsten ist, uns wird die Kreuzigung gar nicht geschildert. Ist dir das aufgefallen? Die brutalen Einzelheiten, die wir aus den Jesusfilmen kennen, werden gar nicht erzählt. Welche Kreuzform? Genagelt? An welcher Stelle? Oder gebunden, nichts dergleichen. Dann schieben einige Handschriften ein Jesuswort dazwischen. Jesus betet. Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, es gibt jüdische und auch altkirchliche Berichte von Märtyrern. Die haben vor ihrem Tod auch noch gesprochen. Einige haben ihre Richter und Henker verflucht und beschimpft. Andere haben vor den jüdischen Repräsentanten ihre Schuld noch einmal bekannt. Wenn man das weiß, dann fällt das Beten von Jesus für die, die ihn gekreuzigt haben, umso mehr auf. Ich finde, es liegt auf der Linie, wie wir Jesus im Lukas-Evangelium kennengelernt haben. Er ist barmherzig. Er betet für die, die nicht wissen, was sie tun. Ein schöner Gedanke, ein wahrer Gedanke, auch wenn er erst nachträglich hinzugefügt wurde. Der biblische Text geht damit weiter. Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Ja, dass die Kleider der Gekreuzigten zwischen den Soldaten verteilt wurden, das war gängiger Brauch. In der Regel wurde man nackt gekreuzigt. Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen Rates verspotteten ihn. Sie sagten, andere hat er gerettet, jetzt soll er sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und reichten ihm Essig. Dabei sagten sie, wenn du der König der Juden bist, rette dich selbst. Aber über Jesus war ein Schild angebracht. Das ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus. Er sagte: Bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete: Amen. Das sage ich dir. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es war schon um die sechste Stunde. Da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde. So lange hatte die Sonne aufgehört zu scheinen. Dann zerriss der Vorhang im Tempel mittendurch und Jesus schrie laut: Vater, ich lege mein Leben in deine Hand. Nach diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte: Dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Eine große Menge Schaulustiger war gekommen und sah alles, was dort geschah. Da schlugen sie sich auf die Brust und kehrten in die Stadt zurück. In einiger Entfernung standen die beieinander, die Jesus kannten. Unter ihnen waren die Frauen, die Jesus gefolgt waren, seit er in Galiläa gewirkt hatte. Auch sie sahen alles mit an. Das Stichwort Spotten zieht sich durch den langen Text. Als erstes verspotten ihn die Mitglieder des Hohen Rates, dann verspotten ihn die römischen Soldaten und als drittes verspottet ihn der eine Verbrecher. Der Spott zielt jedes Mal darauf, dass sich Jesus doch selbst retten soll. Der Hohe Rat verbindet diese Aufforderung damit, dass er als Messias doch von Gott erwählt ist und das tun können müsste. Logisch, der Messias ist eine militärische Größe, er bringt Befreiung. Wie lächerlich ein Messias, der ohnmächtig am Kreuz hängt. In ihren Augen bringt das keine Befreiung. Die Soldaten verbinden die Aufforderung zur Selbstrettung mit seinem Königsein. Ein König, der sein Volk befreien will, der müsste sich doch selbst befreien können. Auch der eine Verbrecher stößt in das gleiche Horn. Als Messias müsste Jesus sich selbst und die befreien können, die mit ihm gekreuzigt werden. Den Kontrapunkt setzt der andere Mitgekreuzigte. Das finden wir nur bei Lukas. Seine Gedanken über das eigene Verbrechen und auch über Jesus führen ihn dahin zu sagen: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Damit wird deutlich, was er glaubt. Er hält Jesus nicht für einen König, der ein Reich in dieser Welt hat. Er traut ihm ein anderes Reich zu, ein Königreich bei Gott. Auf jeden Fall bittet er darum, dass Jesus an ihn denkt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Jesus ihn barmherzig bei sich aufnimmt. Und Jesus reagiert darauf und beginnt für ihn typisch mit Amen. Das ist gewiss. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Im Paradies, im Reich Gottes, im Schoß Abrahams. Es geht um die Nähe zu Gott, um Geborgenheit. Für den Verbrecher wird die Stunde des Todes durch die Gemeinschaft mit Jesus zum Heute des Heils. Dies ist der Beleg, dass wir glauben dürfen, dass wir in der Stunde unseres Todes auferstehen ins ewige Leben, in die Gemeinschaft mit Gott. Es gibt auch andere Stellen, dass wir in Christus sind, dass die Toten schlafen und auf die Auferstehung warten, mit der Schöpfung zusammen. Und bei Johannes bedeutet an Jesus glauben, ewiges Leben haben, weil Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Mit Vers 44 nähern wir uns dem Höhepunkt. Es ist 15 Uhr. So sagen es auch Matthäus und Markus. Und da Jesus bei seiner Verhaftung schon gesagt hatte, dass das die Stunde der Finsternis ist, kommt jetzt eine Finsternis. Sie bricht über das ganze Land herein, und zwar für 3 Stunden. Der Tempelvorhang zerreißt mittendurch. Der zerrissene Tempelvorhang zeigt das Ende des Tempels an. Er wird nicht mehr benötigt. Jesus vergab Sünden ohne Tempelopfer und erklärte für rein ohne Tempelopfer. Jesus ermöglicht die Gemeinschaft mit Gott ohne Tempel. Zur Zeit, da der Vorhang zerreißt, da erschallen die Posaunen im Tempel und rufen die frommen Juden zum Abendgebet. Und Jesus betet: Abba, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dies ist ein Zitat aus Psalm 31. Bei Matthäus und Markus lesen wir noch von einem Todesschrei und von der Gottverlassenheit Jesu. Lukas kommentiert den Gebetsschrei: In deine Hände befehle ich mein Leben. So hauchte er aus. Jesus stirbt, hängend am Kreuz zwischen Himmel und Erde. Das sieht der römische Hauptmann. Natürlich sieht er das, er steht ja daneben. Aber sehen tun das alle anderen auch. Nur der Centurio sieht mehr oder tiefer. Er erkennt, und deswegen lobt er Gott, wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. So ergänzt der Hauptmann die Aussage des einen Verbrechers. Die Masse der Schaulustigen sah das alles auch. Wie reagieren sie auf das Geschehene? Betroffen. Sie schlagen sich an die Brust. Aber sie kehren nicht um. Sie kehren nur zurück in die Stadt. Sie werden nicht Volk genannt, denn sie haben keinen König mehr. Sie sind nur noch eine Menge. Als dritte Gruppe erzählt uns Lukas, dass in einiger Entfernung Bekannte von Jesus standen. Dazu gehört wohl auch sein Schülerkreis. Markus betonte, dass alle flohen, alle seine Schülerinnen und Schüler. Lukas hebt hervor, dass die Frauen, die ihm seit seiner Zeit in Galiläa gefolgt waren, seine Schülerinnen, dass die von Weitem zusahen. Aber sie müssen warten, bis der Auferweckte ihnen begegnen wird, damit sie sehen und erkennen. Ich möchte beten, beziehungsweise meditieren. Und deswegen lese ich einen kurzen Satz von Dietrich Bonhoeffer. Da heißt es: Wir müssen uns immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben, Sprechen, Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheißt und was er erfüllt. Gewiss ist, dass im Leiden unsere Freude, im Sterben unser Leben verborgen ist. Gewiss ist, dass wir in dem Allen in einer Gemeinschaft stehen, die uns trägt. Shalom für diesen Tag.